NDR Kultur. Das Gespräch.
Heute mit Sebastian Friedrich. Am 1. September wählen die Menschen in Sachsen und in Thüringen einen neuen Landtag. 3 Wochen später finden dann auch die Wahlen in Brandenburg statt. In allen 3 Bundesländern könnte die AfD stärkste Kraft werden. Nicht zuletzt deshalb wird in diesen Tagen intensiv über Demokratie und die Unterschiede zwischen Ost und West diskutiert. Das möchte ich heute auch tun mit der Filmemacherin und Autorin Grit Lemke. Grit Lemke wurde 1965 in Spremberg in der Niederlausitz geboren, ist aufgewachsen in Hoyerswerda, hat dort eine Baufacharbeiterlehre gemacht und später in Leipzig studiert und in Berlin dann in europäische Ethnologie promoviert. Sie schreibt Bücher und macht Filme. 3 Arbeiten möchte ich hier hervorheben. 2019 erschien ihr Dokumentarfilm Gundermann Revier, ein Film über den Liedermacher und Baggerfahrer Gundermann aus Hoyerswerda und auch ein Film über das Lausitzer Revier. 2021 kam ihr dokumentarischer Roman Kinder von Heu, Freiheit, Glück und Terror heraus. Ein Buch, das uns auch viel über ihre Kindheit und Jugend in Hoyerswerda erzählt und über die rassistischen Ausschreitungen in Hoyerswerda 1991. Und in diesem Jahr in die Kinos gekommen ihr Film Bei uns heißt sie Hanka, in dem Grit Lemke ihre sorbische Herkunft ergründet. Heute lebt sie in Berlin und eben auch in Hoyerswerda. Herzlich willkommen, Grit Lemke.
Hallo.
Frau Lemke, wie blicken Sie auf die 3 Wahlen in den ostdeutschen Bundesländern?
Naja, natürlich nicht voller Vorfreude und also ich will jetzt gar nicht sagen mit großer Angst, weil ja eigentlich klar ist, was passieren wird. Meine Angst geht fast noch viel mehr dahin, wie dann erstmal der Blick auf den Osten sein wird, weil wir ja schon jetzt komplett diskreditiert sind sozusagen. Und ich glaube, das wird sich alles noch verschlimmern und wir werden wahrscheinlich immer mehr in diese Dunkeldeutschland-Ecke abrutschen. Und das ist ja dann sowas wie eine self-fulfilling prophecy. Also insofern, ja, meine Gefühle sind schon durchaus unguter Natur. Aber es gibt dann auch immer mal wieder, also jetzt kam die letzte Prognose für Sachsen, die dann eben sagte, dass am Ende doch die CDU stärkste Kraft werden könnte. Und also wer weiß, wir werden sehen.
Und dieses schlechte Bild von den jetzt 3 ostdeutschen Bundesländern, in denen gewählt wird, das rührt vor allem daher, dass die AfD dort so stark ist und in Brandenburg und in Thüringen ja vermutlich auch stärkste Kraft werden wird. Bereitet Ihnen diese Entwicklung insgesamt, dass die AfD stärker wird, vor allem auch in den ostdeutschen Bundesländern, Sorge?
Ja, natürlich bereitet mir das Sorge. Wie sollte es einem keine Sorge bereiten, wenn die eigene Heimat da in so eine ja schon faschistische Entwicklung abrutscht. Gleichzeitig sehe ich aber eben immer auch die 70%, die da sind und nicht dorthin abrutschen. Und die sind ja auch noch da. Und ich finde es schade, dass über die nicht gesprochen wird und dass die eben genau durch dieses Nicht-Sprechen, dass die dadurch so unsichtbar sind und nicht gestärkt werden. Und genau das müsste man jetzt tun, die stärken. Also insofern, ich sehe schon auch die anderen Kräfte, die man, glaube ich, wenn man jetzt weiter weg ist und sich eben nicht damit beschäftigt, dann sieht man wirklich nur diese 30% AfD. Und das macht einem natürlich absolut Angst. Aber ich sehe neben meiner Angst auch, dass es 30% sind und nicht 100.
Man muss dazu ja auch immer sagen, das Phänomen wird häufig ein wenig stark auf den Osten fokussiert. Mhm. Aber wenn wir zum Beispiel die Europawahlen angucken und die absoluten Zahlen ansehen, sehen wir, dass 2/3 der AfD-Wähler nicht in Ostdeutschland lebt, sondern in Westdeutschland. Trotzdem, 30% ist so stark wie in keinem anderen Westbundesland. Also es gibt da schon eine relative Stärke der AfD. Welche Ursachen hat das?
Naja, nun bin ich keine Soziologin und habe das auch nicht untersucht. Ich kann eigentlich nur sagen, was ich so in meinem Umfeld in Hoyerswerda zum Beispiel sehe. Also es kommt sicherlich nicht aus sowas wie, wenn man dann so, es heißt ja immer so diese abgehängten Regionen und so. Und dann stellt man sich sowas völlig Verarmtes vor. Das ist es ja nicht. Den Leuten geht es tatsächlich relativ gut. Also es ist ja gerade wieder eine Studie erschienen, ich glaube vom Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung, wo gesagt wird, die Lebensverhältnisse und auch die Zufriedenheit mit den Lebensverhältnissen ist in Ost und in West angestiegen. Und eigentlich in allen sozialen Schichten, bei Frauen wie bei Männern, bei Jungen wie bei Alten. Also vielleicht muss man es auch anders bemessen. Das wird übrigens auch bemängelt, dass man sagt, man kann eben Zufriedenheit nicht allein in Wohlstand und solchen Kriterien messen. Es gibt auch andere Kriterien. Und also mir fällt da fast nur sowas wie Unglück ein. Also der Osten ist irgendwie unglücklich. Und ich glaube, das hat wirklich damit zu tun. Und übrigens auch die Wahlergebnisse haben für mich ganz stark sozusagen demografische Ursachen. Da brauche ich nur durch Hoyerswerda gehen. Diese Stadt ist komplett überaltert. Also neulich bin ich mal im Stadtbus gefahren und ich war die Einzige, die keinen Rollator hatte. Und am Ende musste ich aber auch noch froh sein, dass ich überhaupt im Stadtbus fahren kann, weil es fahren nur noch ganz wenige. Am Sonntag fährt da überhaupt kein Bus mehr. Man kommt mit dem Zug fast nirgendwo hin. Also insofern infrastrukturell ist die Region durchaus abgehängt. Jetzt materiell würde ich sagen, geht's denen nicht schlecht. Die haben guten Wohnraum. Viele haben jetzt auch irgendwie ein Eigenheim. Da steht ein ordentliches Auto vor der Tür, was weiß ich. Zugleich ist diese überalterte Gesellschaft vereinsamt, weil nämlich die Kinder und die Enkel im Westen sind. Also dieser wahnsinnige Exodus, das ist was, worunter die Menschen zum einen sozusagen wirklich emotional leiden und zum anderen fehlen die natürlich jetzt. Das sind die, die im Westen die Wahlergebnisse hübsch machen. Also das sind mindestens zwei ganze Generationen, die weggegangen sind. Und wer ist denn weggegangen? Das sind die Aktiven, das sind die, die sozusagen ihr Leben dann in die Hand genommen haben. Weil bei uns gab es eben in den Jahren nach der Wende, gab es überhaupt nicht sowas wie Zukunft. Und dieses Gefühl, keine Zukunft zu haben, das kommt natürlich auch dazu. Das sitzt so tief. Also das erlebe ich auch in Hoyerswerda, dass die Leute immer sagen, wir wären alle arbeitslos hier, wenn es um den Kohleausstieg geht. Und es ist erwiesen, dass es keine Massenarbeitslosigkeit geben wird. Es ist erwiesen, dass es viel mehr Arbeitsplätze gibt als Arbeitskräfte. Das größte Problem im Osten ist der Arbeitskräftemangel. Aber das ist in den Köpfen der Menschen überhaupt nicht angekommen. Und das sind eben alles sozusagen, also ich sehe die Ursachen zu einem sehr großen Teil eben wirklich in den Entwicklungen der letzten 30 Jahre und weniger in den Jahren davor. Es wird ja eher immer andersrum interpretiert. Es wird gesagt, der Osten ist faschistisch, weil er eben aus der DDR kommt. Und das sehe ich nicht so.
Also Sie würden den Fokus auf die Nachwendejahre legen?
Schon in meiner Wahrnehmung ja. Also sicherlich gibt es vielleicht tatsächlich sowas wie Defizite, die aus der DDR-Sozialisierung kommen. Also zum Beispiel gab es da einen latenten Rassismus. Es gab kaum Berührungspunkte mit Menschen, die nicht deutscher Herkunft sind. Also das alles hat zeitlich natürlich Folgen. Ich sehe nicht diese These, also für mich bestätigt sich die nicht, dass immer gesagt wird, der Osten ist eben diktaturhörig und sehnt sich deswegen jetzt nach einer Diktatur. Also das ist, glaube ich, eine Chimäre. Da gibt es ganz andere Dinge, die den Osten beschäftigen.
Ein dominierendes Thema in diesem Wahlkampf ist der Krieg in der Ukraine. Nicht wenige Beobachter sehen darin einen wichtigen Grund auch für die Stärke der AfD und auch für das Bündnis Sahra Wagenknecht, das ja auch in den drei ostdeutschen Bundesländern relativ stark ist. Welche Rolle spielt das, dieser spezifische Blick des Ostens auch auf Russland oder auch auf den Krieg in der Ukraine?
Das spielt eine riesige Rolle. Also ich habe mir wirklich in Bautzen in den letzten Wochen immer mal Montagsdemonstrationen angeguckt. Dort ging es ausschließlich um Krieg und Frieden. Das Wort Migration fiel nicht ein einziges Mal. Und dort waren Menschen, vor ein, zwei Jahren waren die noch bei den Ostermärschen, klassisch Friedensbewegte. Und da setzt sich jetzt die AfD drauf. Und ich würde noch nicht mal sagen, dass der Osten russlandfreundlicher oder dieses, ihr seid alle Putin-Freunde, das ist natürlich auch eine ziemlich krasse Unterstellung. Der Osten kennt aber natürlich Russland viel besser, schon durch Sprachkenntnisse und was weiß ich. Es war aber übrigens nicht so, dass Russland im Osten beliebt gewesen wäre. Das genaue Gegenteil war der Fall. Aber man kennt es einfach ein bisschen besser. Und natürlich, ich glaube, was die Menschen am meisten zermürbt, ist diese Rückkehr, diese unheilvolle Rückkehr, dieses, wer nicht für uns ist, ist gegen uns. Also neulich saß ich wieder auf dem Panel und dann wurde gesagt, wer Waffenlieferungen in Frage stellt, stellt sich auf Putins Seite. Nein, das tut er nicht. Der stellt Waffenlieferungen in Frage. Und das ist, dass wir wieder wie im Osten dass Differenzierungen verboten sind, dass mit diesem Freund-Feind-Schema da gearbeitet wird. Und das ist wieder, also es gab ja im Osten dieses, was besonders widerlich war in der DDR, war dieses, die Partei, die hat immer recht. Und das ist jetzt wieder eine Seite gibt, die behauptet, immer recht zu haben und die anderen gar nicht mehr anhört. Und die werden dann wirklich, die fühlen sich in eine Ecke gestellt, weil sie in eine Ecke gestellt werden. Weil es ist legitim, Diplomatie zu fordern und überhaupt niemand oder wirklich nur ganz wenige stellen in Frage, dass Putin der Aggressor ist und was weiß ich. Also, aber dass da nicht mehr hingehört wird, dass nicht differenziert wird und dass eben sofort klar ist, der Osten, das sind alles Putin-Freunde und das treibt die Menschen in die Arme der AfD und das ist richtig scheiße.
Aber es gibt ja eine Diskussion auch über Waffenlieferungen. Also gibt es wirklich ein Differenzierungsverbot, wenn man das jetzt mal zuspitzt, aber es gibt ja Positionen jetzt auch teilweise in der SPD, die sich ja kritisch dazu äußern. Also es ist ja nicht so, dass diese Diskussion gar nicht geführt werden kann.
Naja, also wenn gesagt wird, wer Waffenlieferungen in Frage stellt, stellt sich auf Putins Seite, dann ist das keine Differenzierung. Genau, also die natürlich punktuell gibt es das und natürlich gibt es Diskussionen darüber, weil ja auch viele ernstzunehmende Wissenschaftler, die sich mit internationalen Beziehungen und mit Friedensforschung beschäftigen, weil die natürlich, die sagen genau das. Aber in der Breite ist es eben so, dass ganz schnell pauschalisiert und verurteilt wird. Und dafür hat der Osten nun wirklich eine Antenne. Weil das ist das, wo wir herkommen. Und das haben wir schon früher gehasst. Und das beschäftigt mich auch sehr, weil ich wirklich das Gefühl habe, in so einer Zeitschleife zu sitzen. Und ausgerechnet das, was ich am Osten am meisten gehasst habe, kehrt zurück. Also wirklich dieses, wer nicht für uns, ist es gegen uns. Das fand ich schon mit 6 Jahren bescheuert.
Ein Grund, der ja auch in dieser Diskussion um das Erstarken der Rechten im Osten angeführt wird, sind konkret die Jahre nach der Wende. Also die Erfahrung auch der Arbeitslosigkeit zu diesem Zeitpunkt, die Treuhanderfahrung. Was sagen Sie, hat das auch einen Einfluss auf das Erstarken der Rechten in Ostdeutschland? Ich meine, es ist immerhin 35 Jahre her.
Naja, na klar hat das einen Einfluss, weil die das sozusagen geschickt aufnehmen und kanalisieren konnten. Und man muss sich eigentlich fragen, warum ist das der Linken nicht gelungen? Das ist eigentlich die große Frage, weil die präsentieren sich ja jetzt sozusagen als die Partei, die dieses Vollende die Wende, ja. Also was ein genialer Spruch ist übrigens. Also man muss denen das lassen, dass die auch einfach das gut können. Die können gut Leute mobilisieren und die haben sich auf diese Unzufriedenheit draufgesetzt und die haben sich auch auf soziale Bewegung draufgesetzt. Wir dürfen ja nicht vergessen, es gab sowas wie Pegida und ob einem das jetzt gefällt oder nicht, das ist sozusagen eine basisdemokratische Willensäußerung von unten gewesen. Das muss man auch erstmal hinkriegen, so viele Leute zu mobilisieren, die dann auf die Straßen gehen und ihrer Unzufriedenheit der irgendwie Ausdruck verleihen. Und zwar immer noch auf eine demokratische Art und Weise. Also auf die Straße zu gehen und demonstrieren, ist nicht verboten in Deutschland. Und diesen Unmut hat die AfD eben verstanden zu nutzen. Aber natürlich, das kommt aus diesen... Naja, die Wut, die hat sich sozusagen angesammelt über die letzten Jahre. Und das ist ganz klar auch dieses Gefühl, Bürger zweiter Klasse zu sein. Es gibt ja diese imaginäre DDR, diese Karte, die sich immer wieder glasklar zeigt, wenn man eben bestimmte Kriterien anlegt. Das geht los bei Vermögen. Ich glaube, in Hamburg wird so viel Vermögenssteuer gezahlt, allein in Hamburg wie im ganzen Osten. Dann weiß man, wie das Vermögen in Deutschland verteilt ist und wo es nicht ist, nämlich im Osten. Das geht weiter mit Erbschaften, mit Eigentum, also alles sowas, was ja sozusagen auch mein Lebensgefühl insofern beeinflusst, weil es mir vielleicht Sicherheit gibt und weil dann eben sowas wie eine Kriegsgefahr mich vielleicht auch nochmal anders betrifft. Da setzt sich die AfD übrigens auch drauf. Die präsentiert sich jetzt als Friedenspartei. Da sind auch Versäumnisse der anderen Parteien. Also die versteht einfach jegliche Ostemotionen irgendwie zu nutzen und sie versteht es auch, die richtigen Fragen zu stellen.
Ich möchte ganz kurz bei diesem Punkt mit dem Vermögen bleiben, den Sie ansprechen. Das Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung, gerade eben schon genannt, das hat herausgearbeitet, dass das durchschnittliche Vermögen eines Westdeutschen doppelt so hoch ist wie das eines Ostdeutschen. Also da sieht man diese Ungleichheit relativ stark. Aber Sie meinten ja auch vorhin, dass es eigentlich nicht so stark materielle Fragen und soziale Fragen sind. Weil gleichzeitig, das sagt auch das Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung, ist der Lebensstandard ja stark gestiegen im Osten. Genau. Also welche Rolle spielt dann zum Beispiel sowas wie Vermögen, Eigenheim und so?
Ich glaube, das Vermögen spielt insofern eine Rolle, dass es mir Sicherheit vermittelt. Also es geht auch, wenn ich in Hoyerswerda mit Leuten spreche und ich sage dann, dir geht's doch gut, dann heißt es ja, aber was kommt? Wie wird es werden? Wie wird es für meine Kinder werden? Eine durchschnittliche Ostfamilie kann eben nicht ihre Kinder zum Beispiel mit Wohneigentum einfach so versorgen. Ja? Also ich habe Freunde in West-Berlin, die haben jetzt ihren 3 Kindern eine Eigentumswohnung in Berlin kaufen können. Zum Studium mal schnell. Und die arbeiten in ähnlichen Berufen wie wir. Das haben die sich nicht mit ihrer Arbeit verdient, sondern die haben beide ordentlich geerbt. Und dann geht das eben. Das können ostdeutsche Eltern nicht. Also da sind so viele Dinge, und die führen zu so einer Unzufriedenheit. Es gibt natürlich auch Armut in Deutschland und die ist in Ostdeutschland größer. Auch das Armutsrisiko ist in Ostdeutschland viel größer. Das hat eben so mit fehlenden Rücklagen zu tun, mit einer fehlenden Sicherheit. Und es ist eben auch dieses individuelle Gefühl, mir kann hier was passieren, mein Wohlstand ist sozusagen, der ist zwar da, aber er könnte sein, dass er nicht von Dauer ist. Die haben schon mal erlebt, dass alles wegbricht, das darf man nicht vergessen. Die haben das erlebt, was vielleicht davor nur die Kriegsgeneration erlebt hat, die hat es natürlich noch viel schlimmer erlebt, aber die haben auch erlebt, dass alles wegbricht und zwar alles, dass die Kinder, die Enkel weggehen müssen, also die haben eine wirkliche Verlusterfahrung und ein Trauma, was die mit sich rumschleppen und was nie aufgearbeitet wurde, das führt, glaube ich, zu dieser, naja, das ist ja wirklich eine Emotion. Das heißt nicht, dass die nicht genug zu essen haben, die haben ein schönes Auto, die können sich auch Urlaub leisten, aber sozusagen dieses Gefühl der Unzufriedenheit und ich will es nochmal Unglück nennen und dann natürlich die Herabsetzung, weniger wert zu sein als ein Westdeutscher. Und das macht so viel mit dir, wenn dir immer jemand erzählt, du bist nicht gut genug und da sind noch welche, die sind in jeglicher Hinsicht besser als du. Nicht nur materiell, die sind auch klüger als du, die wissen, wie Demokratie funktioniert, die wissen einfach alles. Und das macht doch was mit dir, wenn dir das 30 Jahre lang erzählt wird.
Aber gibt es wirklich so eine Herabsetzung des Ostens durch den Westen? Im letzten Jahr wurde viel diskutiert, das Buch von Dirk Oschmann, dass der Osten eine Erfindung, eine Konstruktion des Westens ist. Teilweise ist er da sogar mit rassismustheoretischen Prämissen herangegangen. Teilen Sie diese These?
Also den Oschmann würde ich insofern verteidigen, es ist ja auch viel auf ihn eingedroschen worden. Das ist natürlich eine wütende Polemik und genauso sagt er, also der ist auch klug genug, um das selbst zu wissen, der ist Germanistikprofessor und er sagt, dass er eine wütende Polemik geradezu rausgeschrien oder rausgekotzt hat und er sagt eben, ich musste das so machen, weil wenn wir das leise sagen, hört uns keiner zu. Und er zählt ja Fakten auf und das stimmt sicherlich alles, dann kommt jemand wie Steffen Mau und sagt, das Anderssein des Ostens ist nicht konstruiert, sondern der Osten ist tatsächlich anders. Er hat wirklich eine eigene, eine verfestigte Identität und das soll man vielleicht mal anerkennen. Das würde auch für unsere Demokratie Sinn machen. Ich glaube, dass die beide recht haben. Das eine, was Oschmann beschreibt, ist ja dieser, also ich würde es mal kolonialen Blick nennen. Und den gibt es mit Sicherheit, dieser, also auch wenn wir von innerdeutschem Kolonialismus sprechen, das, was Oschmann benennt und beschreibt, dann muss man ja sagen, es gibt ganz viele Arten von Kolonialismus und es gibt den sogenannten internen Kolonialismus innerhalb eines Staates. Aber was immer die kulturelle Prämisse oder Voraussetzung von Kolonialismus ist, das ist die Annahme der Höherwertigkeit der einen Kultur über die andere. Und da hängt dann ganz viel dran, auch die Höherwertigkeit der Sprache, das beschreibt Oschmann auch. Darüber rede ich auch oft mit Leuten. Wenn ich unterwegs bin, kommen wir ganz oft auf den Punkt, wo im deutschen Fernsehen hören wir Sächsisch? Wo gibt es den sächsischen Protagonisten, die Protagonistin, die nicht Nazi sind oder völlig bekloppt oder Komiker? Also sozusagen normale Menschen, die Sächsisch sprechen, gibt es im deutschen Fernsehen nicht. Und das ist natürlich Ausdruck einer kolonialen Perspektive des Westens auf den Osten. Und das gibt es mit Sicherheit. Das ist auch nicht eingebildet. Da gibt es ganz viele Belege dafür.
Wo sehen Sie das zum Beispiel heute noch?
Naja, zum Beispiel in der Präsentation von Ostdeutschen in den deutschen Medien. Also es gibt schon wirklich, ganz viele Sachen sind ja wirklich gut aufgearbeitet. Zum Beispiel die Treuhandgeschichte ist sehr gut aufgearbeitet. Neulich gab es auch zum Beispiel eine sehr gute Doku über die Wut des Ostens, wo die herkommt. Sowas schafft es eigentlich nie in die ARD. Das kann man sich im MDR angucken, genauso wie die Zeit im Osten eben nur im Osten verkauft wird und dann kann sich der Osten ununterbrochen mit sich selber beschäftigen und diese ganzen schönen wissenschaftlichen Fakten sich immer selber erzählen. Aber das will im Westen überhaupt niemand hören. Und das ist natürlich auch ein Problem, weil, also wenn ich im Westen unterwegs bin, dann begegnet mir zum Beispiel sehr viel Unwissen, einfach über Fakten oder wie das gelaufen ist mit der Treuhand. Oder viele Leute im Westen denken auch wirklich immer noch, dass nur sie Solidaritätsbeitrag zahlen und dass sie da Millionen in den Osten gepumpt haben. Und das stimmt natürlich, dass da Millionen reingeflossen sind. Das ist überhaupt nicht falsch. Aber auf der anderen Seite gibt es natürlich auch riesige Gewinne, die westdeutsche Konzerne gemacht haben. Also, und das ist dann wieder das Wissen, was im Westen fehlt. Und der Osten kann dann immer sich mit sich selbst beschäftigen und heiß laufen. Und im Westen heißt es dann immer nur, ihr jammert ja nur, aber es gibt überhaupt keinen wirklichen Dialog. Ja?
Haben Sie den Eindruck, dass sich da etwas geändert hat in den letzten 35 Jahren? Also wenn ich zum Beispiel daran denke, was Sie gerade gesagt haben, zu der Darstellung von Menschen aus Sachsen zum Beispiel in den Medien oder auch in Comedy-Sendungen. Ich habe letztens durch Zufall eine Comedy-Sendung aus den 90ern oder sowas angeguckt. Da war das extrem stark noch, dieses sächsische Stereotyp. Ich habe den Eindruck, das findet sich zwar heute noch, aber dass das doch weniger stark formuliert wird. Also als ich das gesehen habe, diesen Ausschnitt aus den 90ern, war ich wirklich erstmal überrascht, was früher möglich war.
Ist unfassbar, wenn man alte...
So stark sehe ich es heute nicht mehr.
Da ändert sich natürlich was. Also es ist ja heute auch möglich, zum Beispiel Filme über den Osten zu machen oder auch über die DDR, wo es nicht nur um Stasi geht. Also das war noch, also was weiß ich, als Andreas Dresen 2018 seinen Gundermann-Film gemacht hat, da musste das Hauptthema Stasi sein. Und ich konnte dann ein Jahr später schon einen anderen Gundermann-Film erzählen. Also da natürlich bewegt sich da was. Das wäre auch schrecklich, wenn sich's nicht bewegen würde. Aber ich habe den Eindruck, dass wir gerade wieder ein bisschen so einen Schritt zurück machen, jetzt mit den Narrativen, die gerade jetzt im Zusammenhang mit den Wahlen wieder die Runde machen. Und da ist doch ganz stark wieder dieses Dunkeldeutschland da. Und auch schon zur Corona-Zeit übrigens. Wir hatten ja wirklich gerade in Sachsen so eine große Impfgegnerschaft und auch so eine Renitenz. Ich finde übrigens, diese sächsische Renitenz, die muss auch gar nicht schlecht sein. Es kann wieder Zeiten geben, wo die gut sein kann, das ist ja eigentlich auch ein Potenzial, wenn Menschen renitent sind. Und wenn man dann aber, wenn ich mich erinnere, wieder sächsische ImpfgegnerInnen gezeigt wurden, dann waren das wirklich immer komplette Vollidioten, richtige Vollidioten, wo man auch dachte, die haben doch auch ein mentales Problem, wo es schon fast grenzwertig war, die überhaupt vor eine Kamera zu zerren. Und ich habe viele Freundinnen und Freunde, die sich auch nicht haben impfen lassen und die hochintelligente Menschen sind, die das völlig unaufgeregt erklären konnten. Die hat man nie vor einer Kamera gesehen. Und insofern ist es vielleicht besser geworden, aber es gibt immer noch eine bestimmte Art, über den Osten zu reden, ein bestimmtes Narrativ. Und neulich hat Cornelius Pollmer von der Süddeutschen Zeitung, der sagte, mit dem saß ich neulich auf dem Panel, und der sagte, dass er sich immer so freut, wenn er ein Interview machen kann mit Wieselski, Klaus Wieselski von der Eisenbahnergesellschaft, weil der spricht eben unverhohlen sein Sächsisch, und das ist aber mittlerweile, er ist eben in den Medien präsent durch das, was er macht, und spricht halt Selbstbewusstsein Sächsisch, und das haben mittlerweile alle kapiert. Und wenn Wieselski redet, dann geht es irgendwie um ArbeitnehmerInnen bei der Bahn und nicht darum, dass er Sachse ist. Und das ist aber fast der Einzige, der einem einfällt, der das so selbstbewusst macht.
NDR Kultur, Sie hören das Gespräch heute mit der Filmemacherin und Autorin Grit Lemke, mit der ich über Demokratie und Ostdeutschland spreche. Studien zeigen immer wieder, dass die Kategorie Ostdeutsch und Westdeutsch nach wie vor auch im Bewusstsein der Menschen eine ziemlich wichtige Rolle spielt, vor allem wenn wir auf den ostdeutschen Raum blicken. Es gibt zum Beispiel eine Studie des Zentrums für Integrations- und Migrationsforschung, und demnach ist mehr als ein Fünftel der Menschen in Ostdeutschland der Ansicht, dass sie sich eher ostdeutsch fühlen als deutsch fühlen. In Westdeutschland sind das weitaus weniger, die sich eher als Westdeutsche begreifen. Warum ist diese Kategorie des Ostdeutschen, vielleicht sogar des Ossis, gerade in Ostdeutschland immer noch präsent, 35 Jahre nach dem Mauerfall?
Na gut, da müsste man tatsächlich wieder mit Oschmann kommen, dass ja der Ostdeutsche, egal was er macht, immer als Ostdeutscher adressiert wird. Also ich bin zum Beispiel eine ostdeutsche Autorin, und wenn, was weiß ich, irgendwelche Sängerinnen oder Sänger, die sind dann ostdeutsche oder ostdeutsche Schauspieler. Also egal, wenn man jetzt einen Weltrekord laufen würde, dann wäre man ein ostdeutscher Weltrekordler. Also das wird einfach immer dazugesetzt. Also das wird ja dann auch immer so geradezu herauskommen, wenn jetzt auch mal was Gutes aus dem Osten kommt, ja. Und also es wird sowohl im Negativen wie im Positiven dann auch immer betont. Also insofern ist das zum einen wirklich eine Zuschreibung, und zum anderen, also das nimmt man ja auch eine Zuschreibung irgendwann an. Also ich kann es von mir sagen, ich habe mich vor, was weiß ich, vor 15 Jahren, vielleicht sogar noch vor 10 Jahren, also schon auch als Ostdeutsch irgendwie identifiziert, aber das hat nicht so eine Rolle gespielt. Das hat mich nicht so beschäftigt. Mich haben vor 15 Jahren andere Dinge beschäftigt, aber nicht dieses Ostdeutschsein und wie es uns im Osten geht. Und das ist immer mehr virulent geworden, auch in meinem Leben, oder dass ich damit konfrontiert wurde, auch dass ich eben immer als Ostdeutsch sozusagen adressiert und, was heißt gelesen, ja, ich werde als Ostdeutsch irgendwie gelesen. Und zum anderen, das ist ja das, was Steffen Mau wirklich, wie ich finde, sehr, sehr schlüssig beschreibt. Es gibt eben diese ostdeutsche Identität, und die hat historische Ursachen. Ich würde sagen, das sind nicht nur die DDR-Jahre und die letzten 30 Jahre, sondern wir haben auch davor eine Geschichte gehabt, die anders ist. Also der Osten ist eben slawisch besiedelt gewesen. Also es gibt sozusagen kulturell ganz andere Prägungen. Und das war eben eine falsche Grundannahme, dass wir jetzt irgendwie alle eins werden müssen. Das müssen wir gar nicht. Und der Osten, also da gibt es ja diesen Begriff Ossifikation, den Mau gebraucht, der ja wohl Begriff aus der Medizin ist und einerseits Verknöcherung heißt, aber Mau hat dann eben herausgefunden und darauf hingewiesen, dass es vor allen Dingen eine Narbenbildung nach einem Bruch ist. Und das, finde ich, ist ein sehr schönes Bild, weil das ist nämlich genau, was im Osten passiert ist. Es gab diesen wahnsinnigen Bruch und ja, eine Wunde eigentlich. Eine Wunde ist ja auch ein Trauma. Und aus diesem Trauma, aus diesem Bruch und auch aus dem Heilungsprozess vielleicht ist diese Ossifikation, die ja eben gleichzeitig eine Ossi-Werdung, das ist vielleicht auch eine Art, mit den Brüchen fertig zu werden. Also man kann das auch positiv besetzen.
In diesem Sinne könnte man ja auch die aktuelle Debatte positiv interpretieren. Also wenn wir bei dem Bild der Narbe bleiben, es gibt diese Narben und die Narben werden jetzt ins Licht gehalten. Es wird nicht so getan, als gäbe es sie nicht, sondern es gibt sie und es wird offen darüber gesprochen. Ja. Sehen Sie auch positive Momente in dieser aktuellen Diskussion um Ostdeutschland, wie wir sie jetzt seit ein paar Wochen, eigentlich schon Monaten erleben?
Ja. Na, im Grunde genommen erleben wir die, ich würde sagen, seit Pegida. Also das war der Punkt, wo man gedacht hat, ach, da passiert was, da müssen wir jetzt doch mal hingucken. Während man wirklich vorher sich jahrelang überhaupt nicht damit beschäftigt hat. Also es gab ja zum Beispiel auch Montagsdemonstrationen schon Anfang der 2000er Jahre im Osten. Das hat überhaupt niemanden interessiert. Das hat die Medien nicht interessiert. Das hat den Westen nicht interessiert. Und erst als es sozusagen diese unheilvolle Verbindung mit diesem Rechtspopulismus einging, da hat man hingeguckt. Aber natürlich hat dieses Hingucken was Positives und dass Dinge ausgesprochen werden. Also ich finde gerade in den letzten Wochen, finde ich, dass wir einen Rückschritt machen und dass es, also was ich jetzt gerade erlebe, ist, dass da ganz viel Hass auch ist. Da ist unfassbar viel Hass auf den Osten, nicht nur von der westdeutschen Linken, auch von der ostdeutschen Linken, was ich besonders perfide finde, weil man ja dadurch sozusagen die eigene, sozusagen, also man zerstört dadurch das, was an linken Strukturen im Osten noch vorhanden ist. Und da, also an sich hat das was Gutes, das Sprechen über den Osten, aber so wie es im Moment passiert, als nichts Gutes.
Ich möchte diesen Punkt nochmal aufgreifen, den Sie gerade genannt haben mit Pegida. Pegida ging ja im November 2014, glaube ich, los. Ab 2015 stiegen die Umfragewerte für die AfD, vor allem auch im Osten, während sie am Anfang ja gar nicht so stark waren in Ostdeutschland 2013 und 2014. Ich musste gerade daran denken an ein Interview, das vor kurzem in der Berliner Zeitung erschienen ist mit Frank Castorf, dem Dramaturg und früheren Intendanten der Volksbühne. Der sprach mit Blick auf die Stärke der AfD im Osten von einer Rache des Ostens. Ein starkes Wort. Stimmen Sie ihm zu?
Naja, das ist natürlich so ein Bang, das haut der so rein. Es ist natürlich nicht nur eine Rache des Ostens, ich würde sagen auch. Ne? Aber eins muss man sich ja mal klar machen, dass eben der Osten gerade jetzt, also die AfD hat jetzt 30%. Es gab aber immer das Angebot, rechts zu wählen. Also das finde ich, darüber wird gar nicht geredet. Der Osten hätte in all diesen Jahren die erste freie Wahl war 1990 und es gab immer die Möglichkeit, rechts zu wählen. Es gab immer rechte Parteien, die sich da aufgestellt haben. Es gab die, was weiß ich, die Republikaner und was es da nicht alles gab. Und die haben nicht diese Erfolge gehabt. Und jetzt, das passiert jetzt, diese 30%, darüber muss man mal nachdenken. Und das ist ja schon ein Indiz dafür, dass sich da was aufgestaut hat in den letzten Jahren. Und insofern ist es tatsächlich, naja, Rache ist jetzt ein komisches Wort, aber es hat schon was davon. Also es geht definitiv um das, was in den letzten Jahren passiert ist. Also davon bin ich überzeugt.
Das war Grit Lemke, Autorin und Filmemacherin aus Hoyerswerda und Berlin. Wir sprachen über die Wahlen in Sachsen, Thüringen und Brandenburg, über das Erstarken der Rechten, über die auch spezifische Erfahrung vieler Ostdeutscher und über gegensätzliche Sichtweisen auf einige Dinge. Vielen Dank, Frau Lemke.
Ich danke.
NDR Kultur.